Was? Audio mit Michael Weiland.
Liebe Hörer, ich bin ja nun in diesem liebevoll Autozirkus genannten Bereich der Automobilleute schon ein paar Jahre drin und ich find's eigentlich immer wieder witzig, dass man es schafft, mich dann doch mal wieder zu überraschen. Der eine geht in die eine Richtung, der andere in die andere Richtung. Ford hat jetzt aus einem Auto zwei gemacht und die Firma Peugeot, die mit Ford durchaus ein bisschen verbandelt war längere Zeit, was Motoren und Ähnliches anging, geht jetzt einen anderen Weg. Macht aus zwei Autos eins. Nur habe ich mal, lieber Herr Schalberger, überlegt, wie man das bewertet. Also, wir reden davon, es gab den 407 und den 607, das wäre dann 1014, geteilt durch zwei. 2 kämen dann 507 raus, damit nähern wir uns dem Ziel. Sie haben einen 508. Jetzt könnte ich sagen, der Groschen vielmehr hat 8 Motoren, aber die Lösung mit der 8 ist natürlich viel einfacher.
Die 8 ist ja für uns immer die letzte Zahl ist die Bezeichnung der Modellgeneration. Und wir haben zurzeit bei uns die 6 noch, das ist der 206 Plus, in der Mehrheit die 7 und jetzt kommt die 8. 308 gibt es schon. Und jetzt kommt der 508. Und der 500er ist eigentlich eine traditionsreiche Baureihe von Peugeot. In den 60er Jahren begründet mit dem legendären 504. Und das war die Mittelklasse-Limousine schlechthin zu der Zeit damals in Europa. Meistverkaufteste Mittelklasse in Europa. In Deutschland hatte der in besten Zeiten Absatz bei Peugeot von über 50%. Das heißt, jeder zweite Peugeot, der verkauft wurde, war ein 504, also ein echt legendäres Auto. Und der begründete auch damals den Ruf des französischen Mercedes, zuverlässig, zäh, elegant, mit hohem Sicherheits- und Komfortausstattung. Und das ist das, wo wir wieder anknüpfen wollen. So haben wir uns die 5 geholt. Dann die 0 ist natürlich eine große Tradition. Da gab es mal einen Dialog mit einem Hersteller, der auch Zahlen in den Nummern führt. Und die 0 haben wir ihm damals untersagt. Deswegen musste er eine 1 einführen. Die 0 ist also gesetzt. Die muss dabei sein. Und 8 ist die Modellgeneration. Und so sind wir auf 508 gekommen, was genau zwischen 407 und 607 ist. Die goldene Mitte.
Ich habe ja auch eben nur versucht, meine mathematischen Kenntnisse mal in rudimentärer Form darzugeben. Mein Mathematiklehrer hätte unterschrieben, mehr als das kann er nicht, weil meine mathematischen Kenntnisse tendenziell eher bei dieser Ziffer in der Null lagen, die Sie in Ihrem Programm haben. Sie haben eben das Thema mit Mercedes angesprochen. Da war es ja auch mal in frühen Zeiten so, die hatten auch nur zwei Modelle, nämlich Mittelklasse und S-Klasse, die heute E-Klasse genannte Mittelklasse. Und da waren ja die Verteilungen ähnlich heute. Deswegen musste ich so ein bisschen lachen, als in der Pressekonferenz ein Kollege die Zahlen abfragte. Das ist ja gar nicht mehr miteinander vergleichbar. Sie haben ja mittlerweile so viele Modelle im Konzern. Also ich kann das ja gar nicht miteinander vergleichen. Trotz allem ist natürlich eine interessante Frage, warum macht man aus 2 in 1? Jetzt könnte man natürlich hingehen und sagen, euer 607 war ein tolles Auto, aber er verkauft sich eben nicht in den Mengen, wie man es gerne hätte. Zumindest hier in Deutschland hat man natürlich immer das Problem, gegen die sogenannten vom Image her Premium-Marken anzukämpfen. War es einfach die Überlegung zu sagen, mein Gott, für die paar Stück, die wir da verkaufen, dann bauen wir lieber einen tollen 508 statt einen 408 und einen 608 dann in Zukunft?
Also, man muss seine Mittel ja auch gut verteilen und man kann leider nicht alles zur gleichen Zeit machen. Also deswegen ist es klar, wir können viel mehr 508 verkaufen als von einem 608, wenn es den gäbe. Und da spielt die Volumen natürlich eine riesen Rolle. Und das Segment der Autos, die an die 5 Meter rangehen, ist natürlich ein sehr schmales. Das ist in Deutschland ein sehr wichtiges, sehr großes. Aber sofern man außerhalb von Deutschland ist, spielt das ja keine große Rolle. Wenn man mal in Spanien ist, ist eine E-Klasse das, was in Deutschland eine S-Klasse ist. Man sieht das Auto also relativ selten. Deswegen sind wir für unseren Markt, das ist vor allen Dingen Europa natürlich und China, ist das die optimale Klasse. Wenn man jetzt die Autos an die 5 Meter rangeht, das ist natürlich auch in der Entwicklung ein riesen Geld. Und wir müssen auch sehen, dass wir ja die Strategie verfolgen, Downsizing bei den Motoren. Das heißt, wir würden nicht in ein 5 Meter Auto einen 6-8-Zylinder einbauen, sondern einen 4-Zylinder mit 1,6 Liter Hubraum. Extrem leistungsstark, was die PS-Zahl angeht. Aber das ist eben Image und dann möchte man doch der eine oder andere einen 6- oder 8-Zylinder drin haben. Deswegen glauben wir, passen wir auch in die Zeit. Denn ein Auto, was wir jetzt auf den Markt bringen, das wird ja die nächsten 6, 8 Jahre angeboten. Und die nächsten 6 bis 8 Jahre werden bestimmt sein durch CO2-Reduzierung, effiziente Motoren. Und da muss man sagen, ist natürlich der 6-Zylinder nicht mehr im Fokus. Als Image-Träger ja, aber im Flottenbereich spielt er keine Rolle, hat er nie gespielt. Es gab ganz wenige, ich sag mal, wir hatten einen Anteil von 5% der 6-Zylinder, was schon was ist. Aber die Masse sind eben jetzt zwischen 150 und 200 PS und damit decken sie 80 bis 90% des gesamten Segmentes ab. Und deswegen passt das gut zu einem Mittelklasseauto, dieses Segment. Aber wenn Sie ein Oberklasseauto anbieten wollen, dann müssen Sie natürlich die 3 bei der PS-Zahl vorne stehen haben. Und das, glauben wir, wird in den nächsten 6 bis 8 Jahren nicht mehr die Rolle spielen. Das werden auch viele Hersteller merken. Das spürt man jetzt. Alle sizen down von 8 auf 6 und wir eben von 6 auf 4. Und damit ist man dann die nächsten Jahre extrem gut aufgestellt, weil wir spüren das in den Gesprächen mit den Flottenbetreibern, die also Autos haben, 1000 Autos als Mietwagen oder als Außendienstfahrzeuge, die wollen Autos haben mit unter 120 Gramm. In Deutschland schon und in Frankreich oder auch in Spanien, Dänemark ist es noch viel stärker, weil es da eine staatliche Sanktionierung von Autos gibt, die viel CO2 ausstoßen. Das heißt, die müssen unbedingt unter die 120 oder 110 Gramm Grenze kommen, um überhaupt in dieses Segment reinzukommen. Und das ist natürlich dann, wenn Sie ein Mittelklassefahrzeug anbieten wollen mit unter 110 Gramm, ist das schon ein sehr ehrgeiziges Projekt. Und da ist ein 6-Zylinder natürlich nicht mehr möglich.
Das Interessante ist ja, weil Sie gerade dieses Thema Image ansprechen, es gibt ja da so eine Marke in Süddeutschland, also korrekter gesagt im Freistaat Bayern, die auch mit Ziffern arbeitet, die interessanterweise mal bei Autos die Ziffer klein gehalten hat, obwohl es eigentlich größer gewesen wäre. Wir reden vom Hubraum. Also wenn BMW einen 320er hatte, wusste der Insider, das ist ein 2-Liter-Motor. Irgendwann war da plötzlich ein 2,2 Liter, wenn ich es recht in Erinnerung habe, drin. Man hat den trotzdem 320 genannt, weil man Angst hatte, dass der typische 320er-Käufer sagt, der ist mir zu teuer. Heute hat man oft einen 1,6 Liter-Motor drin und heißt trotzdem 320. Das heißt eigentlich, diese ganze Nomenklatur, die da veranstaltet wird, damit macht man sich doch fast mehr Probleme, als die ganze Sache wert ist. Und ich meine, Sie vertreten eine französische Marke und man hat in früher immer nicht ganz so ernst gemeint gesagt, wenn ein Franzose sich ein neues Auto kauft, steigt er aus, tritt eine Beule rein, dann braucht er sich nicht über den ersten zu ärgern, der dagegen fährt. Ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber Fakt ist, dass in anderen Ländern dieser Image-Gedanke bei weitem nicht so ist wie bei uns.
Also da nimmt Deutschland natürlich eine ganz wichtige Rolle ein. Also das Auto spielt in Deutschland eine ganz besondere Rolle. In Frankreich auch schon, aber oft ist in Frankreich eher das Wochenendhaus wichtiger. Also wenn man in Paris wohnt, hat man nicht ein schnelles Auto, sondern ein schönes Haus an der Côte d'Azur. Das spielt da eine größere Rolle als bei uns. Und Auto ist eben in Deutschland was Besonderes. In keinem anderen Land der Erde gibt es solche Waschanlagen an Tankstellen wie bei uns, wo man sein Auto auf einem Förderband sehen kann, mit drin sitzen kann. Das gibt es nur in Deutschland. Und auch das Phänomen, das bemerken wir immer, wenn ein französischer Kollege zu uns kommt und er am Samstag zum ersten Mal es sieht, dass man in einen Getränkemarkt fährt. Die gibt es nicht in Frankreich. Und anschließend in die Selbstwaschanlage, also wo man mit Hochdruckreiniger sauber machen muss, auch das kennt man nicht in Frankreich. Also diese Liebe, ich mache das selber, ist in Frankreich und in anderen Ländern nicht bekannt. In Deutschland ist das Auto was Besonderes, Gott sei Dank. Und die Leute lieben und pflegen ihr Auto. Und das ermöglicht natürlich uns als französischer Hersteller auch da in diesem Markt als elegante Marke, sich das eine oder andere Stückchen vom Kuchen abzuschneiden und unsere französischen Kollegen davon zu überzeugen, dass Deutschland eben das Land ist, was Autos am liebsten hat.
Wobei diese herrlichen Samstagsgeschichten kennt ja jeder von uns jede Menge. Ich kenne auch Leute in der Nachbarschaft, die von Samstagmorgen bis 8 Uhr, bis Samstagabend 8 Uhr quasi von Helligkeit bis Ende der Helligkeit an ihren Autos rumgewienert haben. Aber kommen wir zurück auf den 508. Da gibt es 2 verschiedene Varianten, nämlich einmal die Limousine und einmal den SW. Mit dieser Terminologie SW reden wir nicht mehr weiter drüber, das habe ich bis heute nicht verstanden. Warum das SW zwar nicht Station Wagon heißt, aber genauso Kombi wie bei anderen, die SW Station Wagon nennen. Ich habe es mal schöner Wohnen genannt, so als Anhang. Und schön ist dieses Auto geworden, speziell als Kombi.
Ja, der Kombi ist in Deutschland das wichtigste Auto in diesem Segment. Wir gehen davon aus, so um die 80% der Kunden entscheiden sich für ein Kombimodell, SW bei uns genannt. Schöner Boden, passt zu dem Auto, er ist eben elegant. Das war das oberste Ziel. Wir wollen wieder ein elegantes, zeitloses, klassisches Auto haben und ein großes Auto. Das heißt, der Kofferraum ist deutlich angewachsen gegenüber dem Vorgängermodell, wo wir eher gesagt haben, das soll ein Lifestyle-Laster sein. Schick und dynamisch der Kofferraum, aber nicht groß. Da haben wir aber gemerkt, dass die Kunden bei Peugeot andere Ansprüche haben. Sie wollen großen Kofferraum haben, sie wollen viel mitnehmen, sie haben oft Familie. Und in Deutschland ist eben ein Kombi eben nicht ein Handwerkerauto, wie das eben Image in manchen südeuropäischen Ländern ist, sondern das ist ein schickes, elegantes Auto in Deutschland, ein Kombi. Und da sagen wir ganz klar, gehört ein großer Kofferraum dazu. Das ist der Wunsch unserer Kunden. Wir haben es beim 407er anders gehabt. Jetzt sind wir zurück in der Klasse der großvolumigen Reiselimousine, die an die große Tradition der GT Grand Tourisme anschließen. Deswegen haben wir auch ein Modell sogar GT genannt, was dann ganz besonders viele Features drin hat mit Nappa-Leder und ausfahrbare Oberschenkelauflage. 200 PS, das ist eigentlich das, wo wir wieder anschließen wollen. Große Autos, elegante Autos mit hohem Reisekomfort. Und deswegen ist das der SW ein Kürzel, was vielleicht sich eben nicht auf Anhieb erschließt, aber am Ende ist das auch gar nicht wichtig. Man muss ja nur wissen, dass man in einem schönen Auto sitzt.
Ich kann mich gut daran erinnern, dass es früher mal Peugeot 7-Sitzer gab, wo man hinten in die andere Richtung geguckt hat. Nun haben Sie eben erklärt, der Wagen ist von der Länge her kürzer oder vom Trend her kürzer. Das heißt, da ist vermutlich überhaupt kein Gedanke da gewesen zu sagen, na vielleicht können wir da auch noch einen 7-Sitzer draus machen.
Also Peugeot ist die Marke mit den meisten 7-Sitzern im Angebot. Wir haben heute es nicht mehr wie früher, da gab es ein 505 Familial mit drei Sitzreihen. Da haben wir heute den 5008 mit bis zu 7 Sitzen. Wir haben ein 807, ein 4007, wir haben einen Partner und. Der Kunde hat also heute ein Riesenportfolio an Fahrzeugen mit 7, 8 oder sogar bis zu 9 Sitzen. Deswegen muss der 508 jetzt nicht auch noch die Möglichkeit der Sitze hinten drin haben. Darauf haben wir jetzt verzichtet. Das hatten wir zuletzt in diesem Segment im 406. Das war eine Notsitzbank gegen die Fahrtrichtung, hat sich in Deutschland nie durchgesetzt. Man hat dort die Kinder hingesetzt, es sah ein bisschen abenteuerlich aus. Wir haben darauf verzichtet danach, das weiter zu forcieren. Heute geht der Kunde, er will, wenn eine dritte Sitzreihe drin ist, muss es im Boden versenkbar sein oder sehr leicht ausbaubar und nicht so schwer, die Sitze. Diese Ansprüche kann ein 407 nicht erfüllen. Dazu ist er auch zu niedrig. Da muss der Kunde dann zu anderen Großraumlimousinen bei uns zurückgreifen. Der 508 ist ein Auto, was eben eine Reiselimousine ist für 4 bis 5 Personen. Und das ist dann, mehr will er auch nicht sein.
Sie haben ein spezielles Modell oder ich sag's mal anders, eine spezielle Ausstattungslinie, mit der Sie ganz klar in den Bereich Geschäftsleute zielen.
Ja, das ist bei uns die Businessline. Das sind die Dinge, die heute ein Geschäftskunde braucht. Das heißt 36 Monate Garantie, klassisches Leasingverhalten, bis zu 90.000 Kilometer Fahrleistung. Dazu gehören dann Einparkhilfe vorne, hinten, Navigationssystem, Telematiksysteme. Das ist das, was in dem Flottenbereich geht. Die Leute wollen also ein Mindestmaß an Komfort, sind aber sehr wirtschaftlich orientiert. Das heißt, sie wollen nicht zu viel haben. Das heißt, es gibt viele Flotten, die sagen grundsätzlich kein Leder, Punkt aus. Das gibt es halt nicht. Navigation muss immer sein, das ist Bedingung. Und solche Autos bieten wir von uns aus standardisiert gleich an. Das heißt, ein Flottenbetreiber kann sich ein Modell aussuchen bei uns, kann natürlich noch, wenn er möchte, ein paar Optionen dazu nehmen, was ehrlicherweise aber die Ausnahme ist, sondern da spielt die Farbe eher eine Rolle. Es müssen immer dezente gedeckte Farben sein. Schwarz, Silber, geht immer. Und damit haben sie sofort, decken sie 70% der Kundenansprüche ab. Und es sind in der Regel, also es sind nur Dieselmotoren. Da im Flottenbereich Benzinmotoren wirklich so die Ausnahme sind, dass man mit Dieselfahrzeugen extrem gut aufgestellt ist. Und es sind auch oft jetzt und immer mehr kleinere Dieselmotoren.
Wie ist da die Verteilung? Sehen Sie da mehr Kombis in dieser Businessline oder auch Limousine?
Limousine spielt im Flottenbereich auch eine geringe Rolle. Wir gehen davon aus, es sind weniger als 10% im Flottenbereich, die sich für eine Limousine entscheiden, weil natürlich auch oft das Fahrzeug ja privat genutzt werden darf und da möchten die Leute dann eben, selbst wenn sie nicht hinten Handwerkszeug transportieren, möchten die Leute eben dann fürs Wochenende, wenn sie die Möglichkeit haben, auch ein größeres Familienfahrzeug haben. Deswegen spielt die Limousine eine marginale Rolle, 10% immerhin im Flottenbereich, aber man muss sehen, ob das nicht noch weiter zurückgeht.
In diesem Jahr haben wir noch zwei wichtige Automessen, einmal Genf, einmal IAA. Ich habe gestern schon mit einem Ihrer Kollegen gesprochen, habe gesagt, naja, nachdem ihr jetzt schon das Füllhorn ausschüttet, muss es ja fürs Jahresende wieder gefüllt werden. Ich kann mir keinen ernsthaften Hersteller vorstellen, der auf der IAA nicht irgendwas aus dem Köcher holen. Das wird bei Peugeot ähnlich sein. Die Frage ist, wie viel rücken Sie denn jetzt schon raus an Vorabinformationen?
Also für uns ist die IAA ein sehr realistisches Highlight. Ich will sagen, wir präsentieren dann ein Auto, was wir schon mal vorgestellt hatten, den Dieselhybrid, aber wir stellen ihn auf der IAA wirklich in den Mittelpunkt. Das ist der erste Dieselhybrid der Welt, den es gibt, mit unglaublichen technischen Features, also Allradantrieb, ersetzt ein DSG-Getriebe, beide Achsen sind angetrieben mit 200 PS und einem Verbrauch von 3,4 Litern. Diesen stellen wir ganz klein im Mittelpunkt in Frankfurt. Wir zeigen auch noch neue Autos natürlich, die danach kommen. Aber für uns ist das wie vor, ich glaube, es waren 8 Jahre ist es her, als der Partikelfilter mal die IAA als Thema beherrschte. So wollen wir auf der IAA 2011 das Thema sein, der Dieselhybrid, was wirklich ein Wunderwerk der Technik ist. Und wenn man das einmal gefahren ist, dann glaubt man nicht, dass ein Auto mit 200 PS 3,4 Liter verbraucht. Das ist wirklich atemberaubend, damit zu fahren, mit einer beeindruckenden Leistungsentfaltung. Und das gehört einfach in den Mittelpunkt. Und dann spielt der Ausblick in die Zukunft natürlich eine wichtige Rolle, aber er wird ein bisschen dahinter zurücktreten.
Na gut, ich bin gespannt. Wir werden uns auf der IAA sehen und ich werde Sie dann dran erinnern, wenn Sie da etwas aus dem Köcher holen, was ja völlig was anderes sein könnte.
Ja, genau. Lassen wir uns überraschen. IAA ist die wichtigste Messe, wird viele Impulse für Deutschland geben und wir werden die eine oder andere Überraschung mal auspacken.
Ich danke Ihnen.
Danke.
Das war ein Beitrag von Michael Weiland. Mehr zu diesem und anderen Themen gibt's auf was-audio.de.